Liebe Brüder und Schwestern in Christo Jesu, wir wollen uns heute Morgen leiten lassen von der Weisheit unseres geliebten Bruders Petrus, der ja ein Hirte und Lehrer der Gemeinde Jesu Christi war. Ich möchte zur Besprechung stellen 2. Petrus 1. Und wir wollen dieses Kapitel Zug für Zug, Vers für Vers miteinander bedenken. Dazu braucht es ein wenig Gedankenzucht und wir werden dann mit Freude die inneren Zusammenhänge wahrnehmen. Der erste Vers dieses Kapitels beginnt mit der Namensangabe Symeon Petros, Sklave und Apostel Jesu Christi. Er nennt sich hier mit seinem alten hebräischen Namen Symeon und mit seinem Ehrennamen Petros. Das ist der Name, dem ihn Jesus verliehen hat. Dieser Name Petros, Petrus, heißt aber nicht der Felsen, wie immer wieder behauptet wird, sondern der zum Felsen gehörende. Der Felsen wäre Petra. Durch sein wunderbares Bekenntnis, das er abgelegt hat zu Caesarea Philippi, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wurde er zu einem, der zum Felsen gehört. Aber der Felsen, das Fundament der Gemeinde, ist und bleibt Jesus Christus selbst. Er bezeichnet sich hier, ähnlich wie Paulus, als einen Sklaven Jesu Christi und als einen Apostel Jesu Christi. Er ist ein Leibeigener dieses Herrn, dem er in völliger Weise zugehört. Und mit dem Namen Apostel kennzeichnet er seine Sendung, die Sendung eines Mannes, der Augenzeuge der Auferstehung Jesu Christi war. Symeon Petros, Sklave und Apostel Jesu Christi, und nun kommt die Adresse, an alle, die einen gleich kostbaren Glauben, wie wir als Geschenk empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wenn Sie die Elberfelder haben, werden Sie sehen, dass ich hier ein wenig abweiche. Ich habe nach dem Grundtext die Dinge noch ein wenig genauer dargestellt im Text. Also noch einmal, an alle, die einen gleich kostbaren Glauben wie wir als Geschenk empfangen haben. Und damit hat er auch die Glaubenden aus den Völkern, aus den Nationen im Auge. Das ist das Kennzeichen aller Glieder des Leibes Christi, dass sie diesen kostbaren Glauben von Gott als ein Geschenk empfangen haben. Wir werden immer wieder in diesem Kapitel diesen Hinweis finden auf das große Glaubensgeschenk Gottes, das uns zuteil geworden ist, nicht aus unseren Werken, nicht aus unseren Vorleistungen und Vorentscheidungen, sondern durch die Gnade Jesu. Ein Geschenk, das man lediglich annehmen kann oder ablehnen kann. Das allerdings ist unsere Sache. Dieses Geschenk des kostbaren Glaubens, den Jesus vermittelt, anzunehmen. Er weist hin auf alle, die dieses Geschenk empfangen haben. Wir werden hier erinnert an das, was der Apostel Paulus in Epheser 4 Vers 1 bis 6 ausführt. Und ich bin immer wieder überrascht, wie Spezialisten des Epheserbriefes den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, das heißt nicht erkennen, dass dieser Brief handelt von der Einheit zwischen den glaubenden Juden und Glaubenden aus den Völkern in dem einen Leibe des Christus. Und darum geht es auch in Epheser 4, 1 bis 6. Dort heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, verbunden mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Da ist ein Leib, den Christus geschaffen hat, als er am Kreuz hing, aus Juden und Heiden, und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, glaubende Juden ebenso wie Glaubende aus den Völkern. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da thront über allen, der durch alle wirkt und der in uns allen wohnt, durch den Heiligen Geist. Ja, es ist wahr, was Petrus hier sagt, an alle, die einen gleich kostbaren Glauben, wie wir als Geschenk empfangen haben, ein köstliches, wunderbares, kostbares, staunenswertes Geschenk Gottes, und zwar durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Hier wird Jesus Christus einmal nicht nur Retter oder Heiland genannt, sondern auch Gott. Er ist Gott in der Gleichgestalt des Vaters, durch seine Rechtfertigung, die aus seiner Gerechtigkeit entspringt, durch seine Barmherzigkeit, haben wir in Christus das Recht erworben, Kinder Gottes zu sein und zu werden, im Friedensschluss, den er am Kreuz mit Gott getätigt hat. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die nicht ausgeblüht und Willen des Fleisches, sondern die aus Gott geboren sind. Es ist also ein besonderes Recht notwendig, dass man in Anspruch nehmen darf, ich bin ein Sohn und Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und deshalb entspringt dieses Glaubensgeschenk der Gerechtigkeit Gottes. Es ist Rechtfertigung. Und nun sein Gruß. Gnade und Friede mögen euch immer reichlicher zuteil werden. Oder Gnade und Friede seien euch gemehrt durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das sind nun zwei Elemente, die wesentlich sind für das neue Leben. Einmal Gnade, die Gnade, die nach Hebräer 13, 9 das Herz festmacht. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und der Friede, der unser Denken und Sinnen und unsere Herzen wie in einer Festung bewahrt in Jesus Christus, wenn wir unsere Bitten verbunden mit Danksagung dem Vater darbringen. Der Friede auch, der in unseren Herzen königlich herrschen will und richterlich entscheiden will, wie es in Kolosser 3, Vers 15 geschrieben steht. Aber dieser Friede und diese Gnade, die wir als kostbares Geschenk empfangen haben, sollen sich in uns nun entfalten, sollen sich in uns mehren, sollen uns immer reichlicher zuteil werden. Das Thema dieses ersten Kapitels und überhaupt des ganzen zweiten Petrusbriefes ist Mehrung und Wachstum. Es ist ein Trauerspiel, wenn ein Kind Gottes zu Grabe getragen wird und der Prediger oder Älteste der Gemeinde oder der Pastor hat nur eines zu sagen, Er hat immer treu seinen Platz in der Gemeinde ausgefüllt. Und man wusste dann auch schon im Voraus, welcher Stuhl von ihm eingenommen wird. Das ist zu wenig. Wenn das allein dabei herausgekommen ist, in einem Leben der Nachfolge, dass wir immer unseren Platz eingenommen haben, nein, es geht um Mehrung, es geht um Wachstum, es geht darum, dass das neue Leben in uns reichlich gemehrt werde, in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und das heißt nun nicht, dass wir einen Berg von Wissen anhäufen. Sehen Sie, man kann viel Wissen anhäufen. Man kann unzählige Bücher studieren. Und es kann doch eines geschehen, dass Gnade und Friede sich in uns nicht ausgestalten und nicht gemehrt werden. Im Gegensatz, gemehrtes Wissen kann oft auch zu Auseinandersetzungen führen, zum Unfrieden in der Gemeinde Gottes. Die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn, die hier als die Wurzel der Mehrung von Gnade und Friede beschrieben wird, ist etwas anderes. Es ist die Liebesgemeinschaft mit Gott, dem Vater, die Liebesgemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. So wie Adam, der Eva erkannte und mit ihr eins wurde. Das ist eine Wesenserkenntnis in der Gemeinschaft, aus der dann schließlich Frucht hervorkommt. Diese Epignosis, diese Wesensgemeinschaft, diese Gemeinschaft der Liebe, die bringt schließlich Frucht hervor. Und so verstehen wir es jetzt. Gnade und Friede mögen euch immer reichlicher zuteil werden durch die Vermittlung der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Ja, das ist wahr. Wenn wir in der Liebesgemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne stehen, werden uns Friede und Gnade immer mehr zuwachsen. Und das sollte auch geschehen im Laufe eines Lebens in der Nachfolge, dass wir spüren, die Gnade wächst in mir. Der Friede Gottes gestaltet sich in mir aus. Was ist das für eine schöne Anrede? Da können wir bei den Briefen, die wir so schreiben, nur lernen. Was für ein geistlicher, seelsorgerlicher Zuspruch. Und nun kommt ein fürchterlicher Schachtelsatz, den es eigentlich so nur in der griechischen Sprache gibt. Und wenn man ihn dann in der Elberfelder nachliest, dann wird man zunächst ein wenig verwirrt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn mir ein Schüler einen solchen Schachtelsatz geliefert hätte in einem Aufsatz, dann hätte ich ihm ein A an den Rand geschrieben. Das heißt mangelhafter Ausdruck. Aber das war im Griechischen so. Und so möchte ich diesen langen Satz ein wenig zerpflücken, möchte hier und da Halt machen, damit wir ihn besser verstehen. Weil uns seine göttliche Macht alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Und nun müsste es eigentlich weitergehen in Vers 5. Eben darum wendet allen Fleiß an und reichet dar. Alles, was dazwischen steht, ist eingeschoben, sind Ergänzungen. Aber nun das Erste. Gottes Macht, Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, ausnahmslos alles, was wir für das Leben in der Nachfolge, für das Leben im Geiste und was wir in der Frömmigkeit brauchen. Es ist die Machttat der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wo der Vater alle seine Kraft, alle seine Macht eingesetzt hat, um seinen Sohn aus dem Tode wiederzubringen, die Grundlage für unser neues Leben ist. die Kraft, sagt Paulus, die der Vater angewendet hat, um seinen Sohn aus den Toten wiederzubringen, die ist es auch, die in uns, den Glaubenden, wirkt. Und dazu möchte ich lesen 1. Petrus 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat oder uns neu gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Machttat Gottes, die Machttat der Auferstehung Jesu Christi, ist die Grundlage der Wiedergeburt und des neuen Lebens, ist die Quelle des Heils, ist die Grundlage dafür, dass wir das große Geheimnis bekennen können: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, nämlich Christus in uns durch den innewohnenden Heiligen Geist. Ja, es ist wahr, seine göttliche Macht, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit oder zur Gottseligkeit dient. Das griechische Wort Eusebia heißt eigentlich die Gottesfurcht, allerdings nicht eine Gottesfurcht voller Angst und Schrecken, sondern eine frohe, glückselige Gottesfurcht, eine befreiende Gottesfurcht, eine Gottesfurcht, die uns nicht in einen neuen Kerker der Ängste und des Schreckens und der Panik hineinführt, sondern die uns zur Glückseligkeit befreit, sodass es wirklich gilt: nicht wir lieben Gott, weil wir Gott fürchten, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. Eusebia, die frohe Gottesfurcht, die glückselige Gottesverehrung. Ich möchte noch einmal lesen: weil uns seine göttliche Macht alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Und hier muss ich wieder Halt machen. Wir sind berufen durch Gottes eigene personale Herrlichkeit, durch Gottes eigene personale Tugend. Es geht also nicht um die Tüchtigkeit und Tugend des Menschen, die Grundlage des Heils wäre, sondern es geht um die Tugend und Tüchtigkeit Gottes als der Grundlage des Heils. Kann man so etwas überhaupt von Gott sagen? Die Tugend Gottes. Ich habe zu Hause noch einmal nachgeschaut im griechischen Wörterbuch, und das Wort Arete bedeutet Charakterstärke, Tugend, Vorzüglichkeit oder Wesensvollkommenheit. Da wird uns etwas deutlich. Der Apostel Johannes hat einmal geschrieben: ich möchte, dass ihr Gemeinschaft habt, wie wir, mit dem Vater und mit dem Sohn. Und damit ihr wisset, mit wem ihr Gemeinschaft habt, gebe ich euch die Grundlage und das Fazit alles dessen weiter, was wir von Jesus gehört haben, nämlich, dass Gott Licht ist und dass in ihm keinerlei Finsternis ist. Und so sind die Charakterzüge des Wesens Gottes, so ist Gottes Tugend oder Wesensvollkommenheit wirklich die Grundlage unseres Glaubens, ist ein Ende allen Widerspruchs, ist eine Verankerung der irrenden, hin- und hergeworfenen, schwankenden Seele und ihrer Gefühle im Allerheiligsten der Hoffnung. Hebräer 6 sagt es uns: das Wort der Wahrheit gehört zu dieser Grundlage, zu dieser Überführung vom Wesen Gottes. Die Verheißungen Gottes sind es. Die Tatsache, dass er nicht lügen kann, dass er sich selbst nicht verleugnen kann, dass er treu bleibt, selbst dann, wenn wir untreu sind, dass er seine Berufungen und Gnadengaben niemals bereuen kann und dass er seine Verheißungen sogar mit heiligen Eidschwüren beschworen hat. Bei wem? Bei sich selbst, bei seinem eigenen vollkommenen Wesen, bei seinem hochheiligen Namen. Er hat sich also in seinem Wort und in seinen Verheißungen an sich selbst und an sein vollkommenes Vaterwesen gebunden. Es ist die Wesensverpflichtung Gottes. Es ist die Grenze, die er sich selbst und seinem Handeln gezogen hat, sodass er nichts tun kann, außer dem, was seinem heiligen Wesen entspricht und dem, was er deshalb auch tun will. Er ist die Liebe, er ist Licht, er ist Geist, er ist Leben. Und weil dieser Gott, weil er wusste, dass wir Menschen alle Lügner sind, seine Verheißungen noch zusätzlich beschworen hat, was ja für ihn eine Erniedrigung darstellt, müsste nun das Ende allen Widerspruchs gekommen sein gegenüber der Offenbarung Gottes, gegenüber seinen Verheißungen. Wer jetzt noch Gottes Wort widerspricht und Gottes Wort kritisiert, begeht Majestätsbeleidigung. So hat es Karl Geier immer gesagt, und das ist wahr. Weiter kann sich Gott nicht erniedrigen als so. Und deshalb, wir werden es jetzt besser verstehen, was die Grundlage unserer Berufung sei. Durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene personale Herrlichkeit und durch seine eigene Wesensvollkommenheit oder Tugend berufen hat. Was für ein felsenhaftes Fundament hat doch unsere Berufung in Christo Jesu. Nicht in uns selbst gegründet, sondern gegründet auf der Wesensvollkommenheit des Vaters aller Vaterschaften. Nun darf ich weiterlesen. Durch diese, das heißt durch diese Eigenschaften des göttlichen Wesens, hat er uns die wertvollsten und überaus großen Verheißungen geschenkt. Da haben wir die Verheißungen. Und einer hat einmal ausgerechnet, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt. Er ist auf 30.000 gekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er manche doppelt gezählt. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Darauf kommt es auch nicht an. Wir wissen nur eines. Alle Gottes Verheißungen, so viele es ihrer nur gibt, sie sind garantiert und verbürgt in Christus Jesus, unserem Herrn. Er ist dazu das Ja und das Amen, der Stempel Gottes und die Unterschrift. Und sie werden ausgeführt zur Verherrlichung Gottes durch uns, die Glieder seines Leibes in den kommenden Weltzeiten. 2. Korinther 1, Vers 20. Ich bin immer wieder erstaunt über die große Übereinstimmung, sonderlich zwischen Paulus und Petrus. Man kann fast zu jedem Satz paulinische Zeugnisse daneben schreiben. Ja, durch diese Wesenseigenschaften, die Gott hat, hat er uns überaus wertvolle, überaus große Verheißungen geschenkt. Verheißungen, die uns reinigen, reinigen durch die Hoffnung, die sie uns vor Augen halten. Denn wer die Hoffnung hat, einmal dem Christus gleich zu sein, der reinigt sich, gleich wie er selbst rein ist. Und nun werden Sie es wissen, warum der Teufel solche Anläufe führt gegen das Wort Gottes, gegen die Verheißungen Gottes, gegen den Glauben an das Wort Gottes und die Offenbarung Gottes, warum er uns dieses Wort aus den Händen ringen will und rauben will und zerreißen will, warum er Misstrauen sehen will in unseren Herzen gegen den Gott und Vater Jesu Christi, damit wir des einzigen Grundes beraubt würden, dass wir uns reinigen und heiligen lassen durch den Geist des lebendigen Gottes. Ja, durch seine Wesensvollkommenheit hat er uns die wertvollen und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in dem Kosmos ist. Teilhaber der göttlichen Wesensnatur. Liebe Geschwister, was ist das für ein Wort? Anteil haben an Gottes Wesen und Geist ist das Wunder in der Gegenwart. Ein Wunder der Vorwegnahme kommender prophetischer Großereignisse der Erneuerung des ganzen Alls an einzelnen Menschen in dieser bösen gegenwärtigen Weltzeit. 1. Petrus 2, Vers 9 möchte ich dazu lesen. Dort heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Erbbesitz, damit ihr die Tugenden, die Charakterzüge oder die Wesensvollkommenheit dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Teilhaber der göttlichen Natur. Der Apostel Paulus sagt einmal in Epheser 5, Vers 1, seid Nachahmer Gottes. Wir stellen uns die Frage, Paulus, hast du die Ziele nicht zu hoch gehängt? Der Herr Jesus sagt einmal seinen Jüngern, liebet eure Feinde, denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir wollen nicht zu schnell solch ein Wort bejahen. Wir müssen zunächst einmal fragend davor stehen. Kann ein Mensch in dieser Welt und Zeit überhaupt vollkommen sein wie der Vater? Was hat Jesus da gefordert? Aber die Bibel erklärt sich immer wieder selbst. Wir brauchen nur die Parallelstelle in einem anderen Evangelium nachzulesen. Da heißt es, wenn ihr euren Feinden ihre Sünden und Schuld vergebt, dann könnt ihr barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, der auch seinen Feinden vergibt und der feurige Kohlen auf ihr Haupt häufen wird. Und der einst auch seine Feinde mit dem Wasser des Lebens und mit dem Brot speisen wird. Gottes Vollkommenheit besteht also in seiner Barmherzigkeit. Die größte Vollkommenheit seines Wesens äußert sich im Erweis seiner Barmherzigkeit, nicht seines Zornes. Und wenn wir barmherzig sind, dann werden wir in diesem Stück und bei diesem Handeln einmal teilhaftig der Vollkommenheit Gottes, der Wesensvollkommenheit Gottes. So können wir es besser verstehen, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden sollen und können. Und ich bin sehr froh, dass hier nicht steht, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur seid. Da könnten wir sagen, das sind wir noch lange nicht, sondern dass hier steht, dass ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Dazu gehört ein Werden und ein Wachsen in der Nachfolge Jesu, in der Führung und Prägung durch den Heiligen Geist, der in uns das Bild des Erstgeborenen der Söhne ausgestalten will. Und das wollen wir uns sagen lassen. Freilich, das können wir nur werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in dem Kosmos ist, durch die Begierde in der Welt. Und dieses Verderben durch die Begierde, das wird uns in unserer Zeit immer mehr deutlich, sodass wir unter dem Eindruck stehen, als seien die Mächte der Finsternis bereits auf die Erde geworfen. Die Männer und Frauen von Sodom und Gomorra könnten von den europäischen und angelsächsischen Völkern noch eine ganze Menge hinzulernen. Was für eine Verderbnis herrscht auch in unserem Volke. In diesem Verderben sind wir durch die Gnade Jesu entflohen. Nun möchte ich diesen langen Satz noch einmal lesen, damit wir den Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren. Weil uns seine göttliche Macht alles geschenkt hat, was zum Leben und zur glückseligen Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wesensvollkommenheit berufen hat. Durch diese Eigenschaften hat er uns die wertvollen und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur, des göttlichen Wesens werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Eben darum wendet allen Fleiß an und reichet dar. Ja, das ist wahr. Auf dieser Grundlage des Heils gilt es dann wirklich, Fleiß anzuwenden. Wenn Sie in den Sprüchen einmal nachlesen, was dort von den Fleißigen und von dem Faulen geschrieben steht, da werden Sie manche verblüffenden Aussagen finden. Und im Neuen Testament finden wir auch eine ganze Reihe von Stellen, die vom geistlichen Fleiß reden, vom geistlichen Eifer, auch bei Paulus. Jetzt gilt es wirklich zu ringen. Ich möchte einmal drei Stellen aus den Sprüchen nennen. Wie die Türe sich in ihren Angeln dreht, so dreht sich der Faule auch am Tage in seinem Bett und sagt, noch ein wenig Schlaf. Noch ein wenig Schlaf. Und wenn die Schüssel mitten auf dem Tische steht, wie es früher bei den Bauern der Fall war, und alle langten in die eine Schüssel, natürlich mit ihren Händen, da sagte der Faule, das ist mir zu viel Mühe, in die Schüssel zu langen, und er ging hungrig davon. Oder das andere Wort, ich will nicht hinausgehen auf die Gassen. Es könnte ein Löwe draußen sein, der mich zerreißt. So gibt es mancherlei geistliche Ausreden. Wenn wir in der Nachfolge, in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus nicht wachsen. Auch der Apostel Paulus weist darauf hin. Ich möchte nur das Wort lesen aus dem Philipperbrief, Philipper 2, 12 bis 13. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, wirket aus eurer eigener Errettung mit Furcht und Zittern. Nicht bewirket. Bewirken können wir unsere Errettung nicht, aber wir können sie auswirken, ausgestalten, ausformen, weiterführen. Wirket aus eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Aber jetzt kommt ein bedeutender Nachsatz. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er wirkt sogar das Wollen, dass wir es wollen, dass wir es wünschen, dass wir es begehren, im Heil zu wachsen. Also auf dieser Grundlage, da kann man dann auch allen Fleiß anwenden. Und nun werden wir bei dem Apostel Petrus 7 Sätze finden von der Ausgestaltung des Heils. Es sind gleichsam Reifeschübe und Wachstumsknoten. Reifeschübe, wie es sie auch in der menschlichen Entwicklung gibt. Da kennen wir zum Beispiel die Trotzphase am Ende des dritten Jahres in der menschlichen Entwicklung, wo das Kind erstmals die Grenzen seiner Wirksamkeit und seines Willens absteckt. Da kennen wir die Pubertät, wo der Junge zum Mann wird und das Mädchen zur Frau, und andere Reifeschübe. Auch die Torschlusspanik, aber das ist kein Reifeschub. Und so gibt es auch geistliche Reifeschübe. Oder denken wir an eine Pflanze wie den Getreidehalm oder den Schilfhalm oder den Grashalm. Wenn Sie das einmal genau betrachten, da kommt eine Streckung und dann kommt ein Wachstumsknoten. Und dann wieder eine Streckung, wieder ein Wachstumsknoten. Und diese Knoten dienen der Statik des Grashalms oder des Getreidehalms. Das heißt, wenn er diese Knoten nicht hätte, würde er von jedem Wind niedergestreckt. Sie dienen also der Stabilisierung und Festigkeit. Es sind scheinbare Zeiten der Ruhe, wo diese Wachstumsknoten ausgestaltet werden. Und dann gibt es wieder Schübe, wo der Halm emporwächst zum Licht. Und so ist das auch in unserem geistlichen Leben. So ist auch der Leuchter Israels, die Menorah, im Bilde einer Pflanze nachgebildet. Man hat ja in Israel eine Pflanze gefunden, die in etwa die Form des heiligen Leuchters hat, und man nimmt an, dass der Künstler Bezalel die Menorah, den Leuchter, nach dieser Pflanze gebildet hat. Deshalb hat die Menorah auch Wachstumsknoten, und zwar 2x9 Knoten, auf jeder Seite 9, so wie es auch 18 Gnadengaben gibt im Neuen Testament. Wachstumsknoten. Nun wollen wir von diesen Schüben im geistlichen Wachstum hören. Eben darum wendet allen Fleiß an und reichet dar in eurem Glauben die Tugend. Das heißt, in eurem Glauben die Wesensvollkommenheit, die Charakterstärke. Denn der Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Da werden wir sagen, na Jakobus, was haben wir mit dir zu schaffen als Glieder der Gemeinde Jesu? Vorsicht, Vorsicht, auch Paulus wusste darüber etwas zu sagen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ich lese dazu 2. Timotheus 3, wo es in Vers 16 und 17 heißt, dass die Schriften Gottes Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit dienen. Und dann heißt es, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Ja, es ist wahr. Der Glaube ohne Werke ist tot, ist ein totes Dogma. Deshalb sollen wir darreichen in unserem Glauben die Charakterstärke, die Tugend. In der Tugend aber das Wissen, die Gnosis. Tugend ohne das Wissen um den Willen Gottes erschöpft sich in bloßer Moral, in bloßer Ethik. Es wird in der Gemeinde Jesu vieles getan, was zum Teil auch töricht ist und worüber wir nur den Kopf schütteln können. Und wenn wir dann unsere Kritik äußern, heißt es immer und immer wieder, ja, die Leute haben doch gute Motive, gute Beweggründe. Liebe Geschwister, mit guten Motiven kann man die dümmsten Dinge tun. Auch die Jesuiten hatten gute Motive, indem sie sagten, der Zweck heiligt die Mittel. Oder etwas salopper ausgedrückt, mit Speck fängt man Mäuse. Es geht darum, dass wir in allem, was wir tun, auch in der Gemeinde Jesu, ein klares Wissen haben um den Willen Gottes für uns persönlich und für den Bau der Gemeinde in dieser unserer letzten Zeit. Deshalb weise da in der Tugend das Wissen. Sie sehen, das Zweite ergänzt immer das Erste oder führt es weiter. Die dritte Aussage: Reiche da in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung oder die Enthaltsamkeit. Was soll das nun wieder bedeuten? Es gibt zwei Gefahren in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Die eine Gefahr, der wir weniger ausgesetzt sind, ist es, vom Wort der Wahrheit abzutun, etwas wegzuschneiden, etwas wegzunehmen, wodurch dann in der Gemeinde Gottes Mangelzustände entstehen, etwa indem man das prophetische Wort vernachlässigt. Die andere Gefahr ist es, zum Wort der Wahrheit etwas hinzuzutun, weil man meint, das seien Gebiete, über die Gott nichts gesagt hat und die man durch die eigenen Ideen und Fantasien ausfüllen muss. Und da macht man dann manchmal die tollsten Konstruktionen. Der Apostel Paulus, der wahrlich ein Geistesriese war und dem es ein leichtes gewesen wäre, ein hochberühmter Rabbiner Israels oder ein Philosoph Griechenlands zu werden, hat etwas gewusst um diesen Ideenflug, der sich erheben will über die Höhe Gottes. Und er hat deshalb gesagt in 2. Korinther 10, 4 bis 5, dass er alle seine Gedanken, die sich erheben wollen gegenüber der Höhe Gottes, in Kriegsgefangenschaft führt, in den Gehorsam des Christus hinein. Ein Lehrer und Hirte der Gemeinde Jesu Christi muss dieses Vermögen haben, denn er trägt eine schwerere und größere Verantwortung als alle anderen Gabenträger. Die Gedanken, die eigenen Gedanken gefangen nehmen, in den Gehorsam des Christus und das heißt auch in den Gehorsam unter das Wort Gottes. Das ist eine heilige Disziplin. Deshalb weise da in der Erkenntnis nicht die Überschwänglichkeit, sondern die Selbstbeherrschung oder die Enthaltsamkeit. Das Vierte: In der Enthaltsamkeit aber reiche da die Geduld oder die Tragkraft, das Drunterbleiben. Denn sonst könnte man bei dauernder Enthaltsamkeit schnell ermüden und resignieren. Das werden Sie vielleicht auch schon einmal gespürt haben, wenn Sie auf irgendeinem Gebiet des Menschseins lange Zeit Enthaltsamkeit geübt haben. Das kann innere Probleme bringen. Deshalb reichet da in der Enthaltsamkeit die Geduld oder die Tragkraft. Und dann heißt es weiter, in der Tragkraft, in der Geduld aber die glückselige Gottesverehrung, die Gottseligkeit. Denn das Drunterbleiben, die Hypomonie, die Geduld, die Tragkraft könnte dazu führen, dass wir übermäßig belastet sind und deshalb in unserer Seele erbittert, verbittert werden und permanent seufzen. In der Tragkraft weiset da die glückselige Gottesfurcht, den Blick auf den, der die Quelle aller Glückseligkeit ist, der da glückselig ist in sich selbst. Und so wird aus dem gequälten Tragen ein frohes Tragen nach dem Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. Nebenbei gesagt, es steht nicht geschrieben, einer trage den anderen als Last. so wie es in mancher christlichen Ehe ist, sondern er trage die Last, die der andere hat, die Last des anderen, weise da in der Tragkraft die Gottseligkeit. Ich kann immer nur ganz kurz etwas sagen. In der Gottseligkeit aber, die Bruderliebe, die Gottseligkeit genügt allein auch nicht. Sie könnte dazu führen, dass wir im Selbstgenuss einer frommen Mystik verharren, dass wir uns berauschen und dass wir als Einzelgänger, als fromme Einzelgänger und Sektierer unseren Weg gehen. Nein, wir sind Glieder am Leibe Christi, hineingestellt in den wunderbaren großen Verbund der Erstlinge, die Jesus erwählt hat für seinen Gott und Vater als Könige und als Priester. Und deshalb weiset da in der Gottseligkeit die Bruderliebe. Und in der Bruderliebe die allgemeine Menschenliebe. Es darf nicht dazu führen, dass die Gemeinde in einer sektiererischen Abgeschlossenheit lebt. Von denen, die da draußen sind. Ich erinnere mich sehr gut in meiner Jugend, dass ich durch die fromme Erziehung, die ich da genossen habe, immer den Eindruck hatte, die da draußen sind, die nicht glauben, sind eigentlich gar keine Menschen. Menschen sind nur die Wiedergeborenen. Nein, Menschen sind im Angesicht Gottes und im Bilde Gottes geschaffen. Deshalb weiset da in der Bruderliebe die allgemeine Menschenliebe eurer Freundlichkeit. Lasset kund werden allen Menschen, gerade weil der Herr nahe ist und bald kommen wird. So, nun haben wir diese schwierige Entfaltung hinter uns, diese Reifeschübe, von denen es heißt, eben darum wendet allen Fleiß an und reichet da. Vers 8. Denn wenn diese Wesenszüge bei euch vorhanden sind und sich mehren oder wachsen, stellen sie euch nicht untätig und nicht unfruchtbar hin auf dem Wege zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier geht es wieder um das Wachstum und um das Fruchtbringen. Wir sollen nicht unfruchtbar sein, sondern diese Wesenszüge, die der Heilige Geist in uns ausgestaltet, sollen sich mehren und sollen schließlich und endlich Frucht bringen. Ich möchte noch einmal das schöne Wort lesen, das wir schon gestern gelesen haben, aus Jakobus 5, 7 bis 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann, der lebendige Gott, wartet auf die köstliche Frucht des Landes, aber auch auf die köstliche Frucht des Heiligen Geistes, die in uns ausgestaltet werden soll. Darauf wartet Gott. Und er hat Geduld ihretwegen. Er lässt uns Zeit. Er lässt uns diese Lebenszeit und stellt sie uns zur Verfügung als die Zeit des embryonalen Werdens für die Ausgeburt in die Ewigkeit. Er wartet auf diese Frucht. Er hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Ja, es geht um Frucht. Es gibt auch fruchtleere Erkenntnis, wo man sich Kenntnisse sammelt, wo man Kenntnisse aufhäuft zu einem ungeheuren Berge, statt dass man die personale Erkenntnis Jesu Christi hat und eingeht in die Epignosis, in die Liebesgemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Ich bin wahrhaftig keiner, der etwas hat gegen eine gründliche Erkenntnis des Wortes Gottes. Wir können gar nicht genug tun, um diesen unausforschlichen Reichtum Jesu Christi in den Heiligen Schriften auszuforschen. Und man müsste zwei- oder dreimal leben, um alles zu ergründen. Aber das eine wollen wir auch hören Erkenntnis des Wesens Gottes, Erkenntnis Jesu Christi soll uns letztlich dahin führen, dass wir ihn erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Es gibt also auch fruchtleere Erkenntnis. Wenn diese Wesenszüge bei euch vorhanden sind und sich mehren, ausgestalten und wachsen, stellen sie euch nicht untätig und nicht unfruchtbar hin auf dem Wege zur vollen Erkenntnis und Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Wem aber diese Eigenschaften nicht zur Verfügung stehen, blind ist er in seiner Kurzsichtigkeit, weil er die Reinigung seiner alten, seiner vorigen, seiner vergangenen Sünden vergessen hat. Wahrlich eine schlimme Vergesslichkeit. Bei mir ist es ja auch so, dass nicht leise der Schnee rieselt, sondern der Kalk, und dass ich allmählich auch immer mehr vergesse, auch die Namen von Geschwistern. Und ich bitte Sie um Verzeihung, das ist nicht bös gemeint. Aber das ist eine Vergesslichkeit, die unser neues Leben wirklich verwüsten kann. Aber zunächst einmal zu dieser eigenartigen Blindheit, zu dieser eigenartigen Kurzsichtigkeit derer, bei denen die Wesensvollkommenheit Gottes sich nicht ausgestalten konnte. Ich hatte in Neukirchen auf dem Bibelseminar einen sehr geschätzten Lehrer, Inspektor Schneider, der hatte nur eine Fernbrille. Das waren ja zum Teil arme Leute, die nur ganz wenig Gehalt hatten. Was gerade einging an Spenden, wurde verteilt. Und ich muss es zur Ehre der Neukirchener Mission sagen, die haben nie einen Bettelbrief geschrieben. Und wenn er dann dozierte, er hatte Neues Testament, Exegese, Auslegung, dann hat er, sehe ich noch heute, seine Fernbrille hochgeschoben und hat dann so gelesen. Er war kurzsichtig. Blind in Kurzsichtigkeit. Gegensatz zur Erkenntnis ist also nicht die Unkenntnis, sondern die Blindheit. Solche Leute, die geistlicherweise kurzsichtig sind, muss man auf alles mit der Nase stoßen. Sie haben keinen alles umfassenden geistlichen, biblischen und prophetischen und ewigen Horizont. Von der Gemeinde in Laodicea, die ja auch ein Bild ist für die Endzeitgemeinde in ihrem Verfall und Abfall, heißt es in Offenbarung 3, 15 bis 18 folgendermaßen: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du bekleidet werdest und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, alle, die ich liebe. Das ist geistliche Blindheit, geistliche Kurzsichtigkeit. Und die äußert sich nun darin, dass Menschen die Reinigung ihrer alten, ihrer vorigen, ihrer vergangenen Sünden schlichtweg vergessen haben. Das kann zweierlei bedeuten. Das kann einmal bedeuten, dass sie sich nicht mehr erinnern daran, um welch einen kostbaren und teuren Preis sie erkauft worden sind durch das Blut Jesu Christi als eines unbefleckten Lammes, der von Gott abgeschnitten wurde um unseretwillen, von den Augen des lebendigen Gottes, und der 3 Tage und 3 Nächte in der Gottesferne gelitten hat, wie die Schlange am Pfahl, von Gott zur Sünde gemacht, von Gott gerichtet, als wäre er der Böse. Das sollten wir nicht vergessen. Diese Reinigung, die wir erfahren haben durch das Blut Jesu, als er uns zu Königen und Priestern machte. Das kann aber auch noch etwas anderes bedeuten. Es gibt viele Gotteskinder, die schleppen Sünden in ihrem Leben Jahre und Jahrzehnte mit sich herum, ohne sie wirklich einmal bekannt zu haben, mit dem Namen, der ihnen zugehört, vor dem lebendigen Gott und, wenn es sein muss, vor einem Menschen und Seelsorger. Und sie reisen durch die Lande, sie kaufen sich Buch um Buch, sie fahren von einem, wie man sagt, vollmächtigen Bruder zum anderen. Sie gehen von einem Seelsorger zum anderen, nur zu einem Zweck, dass sie eines Tages einmal jemanden finden, der sie losspricht, der sagt, du hast gar nicht gesündigt gegen den lebendigen Gott. Das waren deine Voreltern, das waren deine Gene, das war deine Veranlagung. Du kannst gar nichts dafür. Und man kann auch von Konferenz zu Konferenz fahren und immer wieder auf dem Koksofen draufschütten. Sie wissen ja, wie das mit dem Koksofen früher war. Man kann immer wieder neuen Koks auffüllen und doch brennt er nicht. Warum? Man hat vergessen, die alte Schlacke unten herauszuholen. Der Koksofen erstickt an sich selbst, er bekommt keine Luft mehr. Neue Ansätze im geistlichen Leben gibt es nur, wenn wir es nicht vergessen, uns reinigen zu lassen von Sünden der Vergangenheit. Es ist eine Tragik im Leben eines Gotteskindes, wenn es vergessen hat, sich von den Sünden der Vergangenheit reinigen zu lassen. Darum, Brüder, setzt allen nur denkbaren Eifer ein oder befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dieses tut, werdet ihr keinesfalls jemals zu Fall kommen. Die Berufung und Erwählung festmachen, dazu gehört Fleiß, denn wir sind keine Marionetten in der Hand Gottes. Gott ist kein Puppenspieler. Und dazu gehört auch die Vorentscheidung unseres Herzens. Als Barnabas, der Kommissar der jüdischen Urgemeinde, nach Antiochien kam, zu jenen ersten Christen auf heidnischem Gebiet und dort kontrollieren sollte, ob das auch wirklich echt sei, was dort aufgebrochen war an Erweckung, da kam er, sah die Gnade Gottes und freute sich, und ermahnte diese ersten Christen mit festem Herzensentschluss, bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Ja, wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen. Die Erwählung, die geschehen ist, vor Grundlegung und Erschaffung aller Welt und aller Wesen. Und die Berufung, die uns getroffen hat, als uns der Ruf Jesu Christi in dieser Zeit und Welt getroffen hat und wir ihm unser Leben übergeben haben. Das gilt es nun festzumachen. Es ist also nicht damit getan, dass man sich einmal bekehrt hat. Es ist also nicht damit getan, dass man sagt, ach, war das noch schön, als der Bruder Geier im Haus Friede seine Konferenzen hielt und dass man davon eine ganze halbe Stunde schwärmen kann. Ja, das kann man auch, das kann man auch. Aber das ist nicht damit getan, dass man mit diesen altbackenen Brötchen der Vergangenheit sich ernährt. Wir brauchen frische, neue Speise aus dem Wort Gottes. Im Griechischen steht hier für festmachen ein Wort, das bedeutet eigentlich ratifizieren. Wir kennen das aus der Politik. Da werden neue Gesetze gemacht, etwa verhandelt zwischen Vertragspartnern, etwa zwischen dem einen Volk und dem anderen Volke. Da werden Kommissionen eingesetzt. Und die handeln dann diese Verträge miteinander aus. Das kann Wochen, das kann Monate dauern. Und schließlich ist alles bis auf Punkt und Komma ausgehandelt. Und dann kommen die Staatsoberhäupter und die Außenminister. Sie kriegen dann die großen Gesetzesvorlagen vorgelegt und ratifizieren sie mit ihrer Unterschrift. Dann übergibt der eine dem anderen Vertragspartner sein Exemplar. Sie tauschen sie aus und gratulieren sich oder nach osteuropäischer Sitte umarmen und küssen sich. Dann ist das Vertragswerk ratifiziert. Dann ist es rechtskräftig gemacht. Sie sehen etwas davon, von diesem Prozess. Verhandlungen, Ja sagen, genau aushandeln. Wer einen Turm bauen will in der Nachfolge, der setze sich zuvor hin und überschlage die Kosten, sagt Jesus, ob er es auch habe hinauszuführen und dann ratifizieren, festmachen. Ach ja, es ist ein lebenslanger Prozess, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ich möchte dazu noch zwei Stellen des Apostels Paulus lesen von dieser Ratifizierung des Heils, von diesem Festmachen der Berufung und der Erwählung. 1. Korinther 1, Vers 4 bis 8. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt, ratifiziert worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis zum Ziel, damit ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein schönes Wort. Ratifizierung des Glaubens, auch darin, dass wir die nahe Wiederkunft Jesu erwarten. Es gibt eine gefährliche Parole in unserer Zeit. Das ist die Parole, der Herr kommt noch lange nicht. Und dazu noch 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 über diese Befestigung im Glauben. Der uns aber mit euch gemeinsam befestigt in Christo und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Angeld des Geistes in unsere Herzen gegeben. Noch einmal, darum setzt allen nur denkbaren Eifer ein, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dieses tut, werdet ihr keinesfalls jemals zu Fall kommen. Hier haben wir wieder eine Frage. Sagt nicht der Apostel Jakobus im Blick auf die Lehrer der Gemeinde, die eine größere Verantwortung tragen, in Kapitel 3, Vers 1, wir alle straucheln oft? Ist hier nicht ein Widerspruch im Worte Gottes? Wir wollen das bedenken. In Sprüche 24, Vers 6 heißt es von dem Gerechten, Der Gerechte fällt siebenmal. Das tut auch der Gesetzlose. Aber der Gerechte steht wieder auf. Er bleibt nicht liegen. Er unterliegt nicht den Einflüsterungen der Schlange, der uns sagt, Jesus kann mit dir unmöglich zum Ziel der Herrlichkeit und der Vollendung kommen. Bleib liegen, resigniere. Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, sagt das Weib dem Hiob, als er mit Schweren geschlagen wurde, sage Gott ab und stirb. Nein, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Herr Jesus, ich habe dir Unehre gemacht, ich habe deinen hochheiligen Namen beschmutzt, ich habe die Wesensvollkommenheit des Vaters angetastet, aber ich möchte dich jetzt darin ehren, indem ich dir meine Sünde bekenne, dass ich wieder aufstehe und weitergehe und dass ich dem Feinde Gottes nicht den Gefallen tue, liegen zu bleiben. Dazu noch das schöne Wort aus Jeremias 8, Vers 4. Und spricht zu ihnen, so spricht Jehova, fällt man denn und steht nicht wieder gerne auf oder wendet man sich ab und kehrt nicht wieder zurück? Ja, wir Gotteskinder sollten zu denen gehören, die gerne wieder aufstehen, nachdem sie gefallen sind. Ich werde immer wieder bewegt, wenn ich in der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach nach dem Bericht über die Verleugnung des Petrus den Choral höre, bin ich gleich von dir gewichen, stelle ich mich doch wieder ein. Hat uns doch dein Sohn verglichen durch sein Angst- und Todesbein. Ich verleugne nicht die Schuld, aber deine Gnad und Huld ist viel größer als die Sünde, die ich stets in mir befinde. Dieses Straucheln meint Petrus nicht. Er hat seinen Blick gerichtet auf die ewige Heilszukunft und auf die eschatologische Vollendung der Gemeinde Jesu Christi, die auch unsere persönliche Vollendung einschließt. Er trägt uns hindurch bis zum Ziel. Wenn ihr dieses tut, eure Berufung und eure Erwählung festmachet, dann werdet ihr keinesfalls jemals zu Fall kommen. Das heißt zu Fall kommen und endgültig liegen bleiben. Denn auf diese Weise wird euch reichlich dargereicht werden, der Zutritt in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ja, wir sollen nicht nur gerettet werden wie ein Brand aus dem Feuer. Wir sollen nicht nur auf dem Christusgrund aufbauen, Holz, Heu und Stoppeln, die verbrennen im Feuer seines Gerichtstages, sondern Gold, Silber und edle Steine, die bestehen. Wir sollen einen reichlichen Eingang haben in das Königtum Gottes. Wissen Sie, Holz, Heu und Stoppeln, das ist in unserer Zeit Papier, Kunststoff, Pappmaché. Wissen Sie, was Potjemkinsche Dörfer sind? Da gab es einen Minister des Zaren, der war für den Wohlstand und für den Aufbau des russischen Landes verantwortlich, der hieß Potjemkin. Und als er eines Tages erfuhr, der Zar habe eine Rundreise durch Russland vor, hat er sich die Reisestationen genau geben lassen und hat wochenlang aus Papier und Holz an der Bahnstrecke blühende Dörfer gestaltet. Und als der Zar dann endlich durch sein Land fuhr, sah er eitel Wohlstand, saubere, neue, blühende Häuser und Dörfer. Ja, das ist dein Land. Und er hat seinen Minister befördert und ihm einen dicken Orden an die Brust gehämmert. Holz, Heu und Stoppeln. So gibt es vieles auch in der sogenannten Reichsgottesarbeit, was nichts anderes als Schein und Trug ist, damit man die frommen Bilanzen frisieren kann. Holz, Heu und Stoppeln, Potjemkinsche Dörfer. Es ist wichtig, dass wir einen reichlichen Eingang oder Zutritt in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters Jesus Christus finden. Sie werden sagen, was hat denn die Gemeinde mit dem Reich Gottes zu tun? Ich habe mich bemüht, in einem Aufsatz in Gnade und Herrlichkeit einmal die 14 Stellen zu beleuchten, die Paulus vom Anteil der Gemeinde am Reiche Gottes in seinen Briefen hat. Denn die Gemeinde ist ein wesentlicher Teil des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes. Eine wesentliche Ausgestaltung. Ja, sie ist noch mehr. Sie ist der zukünftige Organisator des Reiches Gottes und seiner Vollgestalt, seiner Vollausgestaltung in den kommenden Weltzeiten. Und das Messiasreich ist ja nur ein kleiner Bestandteil des Reiches Gottes. Wir sind berufen als Könige und Priester und als Richter von unserem Herrn und Haupt. Ich möchte nur eine dieser paulinischen Stellen nennen. Kolosser 1,13, also aus einem Füllebrief. Wir sollen dem Vater allezeit mit Freuden Dank sagen dafür, dass er uns errettet hat aus der Vollmacht der Finsternis, schon jetzt im Geiste. Dass er uns passend gemacht hat, damit wir teilnehmen könnten am Erbteil der Heiligen in dem Lichte, durch den Geist. Und dass er uns schon jetzt hineinversetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Ja, das ist wahr. Auf diese Weise wird euch reichlich dargereicht werden, der Zutritt in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ich möchte die letzten Verse dieses wichtigen Kapitels mit einigen wenigen Bemerkungen wenigstens noch lesen. Vers 12. Dort sagt uns Petrus als der Hirte und Lehrer der Gemeinde Jesu, im Blick auf die bald hereinbrechende Gnosis, die Urchristenheit verwüsten sollte, und von der Apostel Paulus gegenüber den Ältesten von Ephesus einmal gesprochen hat, als von räuberischen Wölfen, die in die Herde Gottes einbrechen würden. Dort sagt er, darum werde ich mich immer da bemühen, euch an diese Sachverhalte zu erinnern, obwohl ihr sie schon kennt und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt oder gestärkt seid. Gegenwärtige Wahrheit ist das Wort Gottes, das in die heilsgeschichtlich-prophetische Situation der Gemeinde Jesu Christi hineingesprochen wird. Es ist die Standortbestimmung für die Gemeinde Jesu in der Zeit im prophetischen Geist. Es ist die Aktualisierung des Wortes Gottes in der Zeit, in der wir leben. Gegenwärtige Wahrheit, die ewige Wahrheit Gottes, wird immer wieder durch die Verkündigung geistgesalbter Hirten und Lehrer zur gegenwärtigen Wahrheit. Und Gottes Wahrheit steht in einem fundamentalen Gegensatz zu allem, was der gefallene Mensch denkt und will. Wir stehen beständig in der Gefahr, sie abzuschwächen, sie zu verfälschen und zu vergessen. Und sie dem Zeit- und Weltsystem anzupassen. So heißt es sehr fein in der Wuppertaler Studienbibel. Denken wir nur an das, was heute an Esoterik, an Okkultismus, an ökumenischem Abfall und an Vermischung von Licht und Finsternis auch in unsere Gemeinden hereinbranden will. Die neue Gnosis in der Endzeit. Und deshalb das Bemühen des Petrus als eines Hirten und Lehrer, die Gemeinden an Sachverhalte zu erinnern, die sie zwar schon kennen, aber in der sie immer wieder neu befestigt und gestärkt werden sollen. Vers 13, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, wachzuhalten oder zu erwecken, weil ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes nahe bevorsteht, wie es auch unser Herr Jesus Christus mir bereits geoffenbart hat. Er weiß, dass er nun dem Tode entgegengeht. Nun möchte er die geliebten Gemeinden noch einmal ermuntern, ihre Berufung und Erwählung festzumachen, sie durch Erinnerung aufzuwecken. Wissen Sie, es geht heute nicht um die Erweckung der ganzen Welt, das ist uns nicht verheißen. Es sind Erstlinge, die in die Gemeinde Jesu gerufen werden, durch die Verkündigung in aller Welt. Aber man darf nicht hoffen, dass ganze Völker sich bekehren werden. Nein, es geht heute um die Erweckung des Volkes Gottes. Und das ist oft unangenehm. Die Matrosen auf dem Schiff nach Tarsis mussten dem Jona, der im Bauche des Schiffes trotz Sturm und Wellen in einem Tiefschlaf lag, sagen, wache auf, du Schläfer, und hilf uns. Also ich beneide immer wieder Jona um seinen segensreichen Schlaf, weil ich keinen guten Schlaf habe. Wache auf, du Schläfer. Ja, Epheser 5, 14, wache auf, du, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Denn es gibt auch einen Schlafgeist im Gericht der Verstockung. Nicht nur über Israel, wie es Römer 9 sagt, sondern was Gott vom Hüten möge, auch in der Gemeinde Jesu Christi. Ich bemühe mich, solange ich in diesem Zelte bin, das sind seine Abschiedsworte. Das ist sein geistliches Testament, durch Erinnerung aufzuwecken. Weil ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes nahe bevorsteht, wie es auch unser Herr Jesus Christus mir geoffenbart hat. Ich werde mich aber eifrig bemühen, dass ihr auch jederzeit nach meinem Auszug, nach meinem Exodus, steht im Griechischen, dass ihr auch alle Zeit nach meinem Auszug aus dieser Welt, nach meinem Heimgang, in der Lage seid, euch eigenständig diese Zusammenhänge ins Gedächtnis zurückzurufen. Und darum haben wir uns auch heute bemüht, einmal Zusammenhänge des Wortes Gottes uns deutlich zu machen, uns aufleuchten zu lassen, damit wir nicht immer darüber hinweglesen, sondern dass das Wort Gottes uns klarer wird, gestaltet wird. Und wenn dann die Empfänger dieses Briefes später nach dem Tode des Apostels Petrus sich eigenständig diese Dinge wieder in ihre Erinnerung zurückriefen, dann haben sie manchmal so getan und so gefühlt, als wären es Entdeckungen, die sie ganz neu aus dem Worte Gottes machten. Und so geht es auch uns. Wenn wir uns Wahrheiten anverwandelt haben und sie assimiliert haben in unserem Geiste, die uns die heimgegangenen Brüder gesagt haben, und dann eines Tages studieren wir im Worte Gottes, dann leuchtet uns das wieder auf und wir denken, wir hätten eine neue Entdeckung gemacht. Das nennt man geistliche Assimilation. So wie man die Speise assimiliert in unserem Verdauungstrakt, so kann man die geistliche Speise auch assimilieren im Gedächtnis. Das ist eine geistliche Gedächtnisübung. Und diese geistliche Gedächtnisübung kann man auch im Alter noch betreiben. Ich werde mich eifrig bemühen, dass ihr auch jederzeit nach meinem Heimgang in der Lage seid, euch eigenständig diese Zusammenhänge ins Gedächtnis zurückzurufen. Noch einmal der Schlusspunkt, das, was wir zu Eingang gelesen haben. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen.